Heute schließen wir die Predigtreihe über den Heiligen Geist ab, ohne dass wir mit diesem Thema fertig sind, natürlich, und fertig sein wollen, hoffe ich. Und ich sage euch meine drei Punkte mal vorweg. Mein erster Punkt ist Johannes der Täufer. Mein zweiter Punkt, die Taufe Jesu. Und mein dritter Punkt, ein Vorbild für unseren Weg mit Gott. Und all das hat mit dem Heiligen Geist zu tun, ihr werdet das gleich merken. Ich lese auch den Text dazu, den ich ausgewählt habe, aus dem Lukas-Evangelium. Er ist abgedruckt, auch in eurem Blättchen. Das Volk war voll Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen: Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und noch vielen anderen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die Botschaft Gottes. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wir beginnen mit Johannes dem Täufer. Wer sich von euch ein bisschen auskennt, viele kommen ja regelmäßig. Wer sich auch ein bisschen mit dem Kirchenjahr auskennt, weiß, in die Adventszeit gehört Johannes der Täufer. Warum? Jesus und Johannes der Täufer sind ja ganz eng miteinander verbunden. Sie sind verwandt. Es gibt die schöne Geschichte von Maria und Elisabeth, die uns das Evangelium berichtet, wo sich die beiden hochschwangeren Frauen begegnen. Und die Mütter können das wahrscheinlich sehr viel besser nachempfinden. Und dann, als die beiden sich begegnen, auf einmal der Heilige Geist das Kind hüpfen machen lässt, was da so im Bauch ist. Ja, also das ist schon eine Begegnung voll Heiligen Geistes. Also, und die beiden sind also 6 Monate auseinander. Ja, deswegen feiern wir auch Johannistag am 24. Juni. Und Johannes begegnet uns nicht nur an dieser Stelle, sondern in jedem Evangelium als der Vorläufer Jesu. Und in jedem Evangelium wird erzählt, dass er eine Massenbewegung hervorgerufen hat in der Wüste am Jordan. Ganz getreu diesen Worten, die im Maleachi-Buch stehen, im letzten Prophetenbuch der Bibel oder im Jesaja: Siehe, ich bereite vor mir einen Weg, die Stimme eines Rufers in der Wüste und so weiter und so fort. Und dieser Rufer steht in der Wüste, er hat Zulauf, die Leute strömen zu ihm, sie lassen sich taufen. Und was ich eben nicht vorgelesen habe, ist eben auch, dass unter den vielen Menschen, die da kommen, natürlich auch ganz viel Erwartungen im Raum schweben. Da steht ja hier auch im Text. Und ihr müsst euch auch klar machen, oder wir müssen uns klar machen, dass im Volk Israel, wie wir das im Alten Bund ja auch lesen können, eine ganz hochgespannte Messias-Erwartung herrscht. Und die speist sich aus den Prophetenbüchern hauptsächlich, wo es heißt, es wird einmal derjenige kommen, der also im Auftrag Gottes der Messias ist, der sozusagen die Welt zu ihrem Ziel führt. Und jetzt lesen wir hier, dass das Volk, weil der Johannes so einen Massenzulauf hatte, er hat diese Taufe zur Vergebung der Sünden gehabt, die Leute kamen in Scharen, sie ließen sich taufen, alle Gesellschaftsschichten. Und jetzt lesen wir, die Leute waren voller Erwartung: ist das vielleicht der Messias? Also ist das derjenige, der kommen wird, weil irgendwie war klar, das wird ein Massenauflauf. Und jetzt finde ich sehr berührend, wie der Johannes reagiert, wie er wirklich ganz demütig als Vorläufer Jesu, als Wegbereiter auftritt und sagt: Nee, Leute, ich bin's nicht. Ich bin derjenige, der auf einen sehr viel größeren hinweist. Und dann kommt also dieser Hinweis auf denjenigen, der nach ihm taufen wird, auf den Messias, wo er nicht wert ist, die Schuhriemen zu lösen und von dem gesagt wird, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Bevor ich darauf zu sprechen komme, noch einmal möchte ich kurz innehalten in diesem, in dieser Demut. In dieser Demut dieses großen Gottesmannes. Da steht einer im Auftrag Gottes da und tatsächlich geschieht etwas, was ja heute auch nicht so einfach wäre. Also stellt euch vor, ich wäre so ein ernster Bußprediger. Johannes war ein ernster Bußprediger. Der hat den Leuten die Leviten gelesen. Der hat vom Feuer des Gerichtes gesprochen. Und der Geist Gottes hat geschenkt, dass die Menschen strömten zu ihm, obwohl das so eine ernste Botschaft war, womit er das Reich Gottes verkündet hat und womit er den Weg bereitet hat für Jesus. Und trotzdem steigt ihm das nicht zu Kopf, sondern der Johannes ist so demütig, dass er weiß, ich habe einen Platz im Plan Gottes. Ich bin ein Wegbereiter und nach mir kommt einer, der ist sehr viel größer. Und dann sagt Johannes, also in seiner Predigt, in seiner Christuspredigt, der Messias ist auch einer, der tauft, also hat auch was mit Wasser zu tun, Taufe hat immer was mit Wasser zu tun, wir sind ja da noch am Jordan. Er sagt, es hat etwas mit dem Geist zu tun und er sagt, es hat etwas mit Feuer zu tun. Wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann helfen uns Bilder, die manches sehr viel besser sagen können als gelehrte Ausführungen. Und eines der gängigen Bilder ist Wasser, mit dem die taufen. Wird zwar hier nicht ausgeführt, aber Wasser ist etwas, was reinigt. Vielleicht habt ihr euch heute Morgen auch gewaschen. Man reinigt sich, man wäscht im übertragenen Sinn, oder nicht nur im übertragenen Sinn, man wäscht die Schuld ab durch die Taufe. Wasser kann auch sehr brachiale Gewalten entfalten, dass es wirklich vernichtet. Aber im Wasser steckt Leben und aus Wasser kommt neues Leben hervor. Und Jesus sagt an anderer Stelle mal, wer den Heiligen Geist hat, in dem sprudelt so eine Quelle. Also der Heilige Geist hat viel mit Wasser zu tun. Und deswegen auch diese Taufe und das, was da geschieht mit Johannes dem Täufer und auch worauf er hinweist, auf den Messias, der auch taufen wird, das hat etwas mit Wasser zu tun. Ja, Wasser, das reinigt und Leben ermöglicht. Und jetzt weist der Täufer auf etwas hin, auf das Feuer, was sich mit Jesus verbindet. Und auch das ist ein gängiges Bild für den Heiligen Geist. Ich bleibe erstmal hier bei der Stelle und gehe da mal noch ein bisschen spazieren in der Schrift. Also hier sagt er, er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen und hier klingt eher so diese ernste Seite an. Also Feuer hat in der Bibel etwas mit dem Gericht Gottes zu tun, also mit dem jüngsten Tag, wenn der Messias machtvoll wiederkommt. Johannes der Täufer sieht das offensichtlich in einem. Da wird Gott richten und dieses Richten hat etwas mit Reinigen zu tun. Also dieses Feuer, was etwas frei brennt. Und der Auftrag des Messias wird sein, das sagt er auch über Jesus und das stimmt auch, also wenn er kommt, dann wird er die Spreu vom Weizen trennen. Da wird es auch ein ewiges Feuer geben. Aber hier ist erstmal diese ernste Seite des Feuers gemeint. Also Gericht und es reinigt. Gleichzeitig hat aber Feuer auch so eine positive Bedeutung. Mancher von euch hat so einen Kamin im Wohnzimmer oder man sammelt sich um eine Feuerschale. Feuer wärmt ja auch, Feuer strahlt Energie aus. Es gibt diese schönen Bilder auch vom Feuer, die sich mit Gott verbinden. Feuer ist immer auch ein Bild für die Gegenwart Gottes, für die heilige Gegenwart Gottes. Ich muss an diese Ursprungsgeschichte des Volkes Israels, also des Bundesvolkes denken, wie sie herausgeführt werden aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. Und was zieht da mit, die Wolken und die Feuersäule? Also die Gegenwart Gottes, die heilige Gegenwart Gottes ist beweglich. Sie zieht mit im Feuer und das ist immer wieder auch ein Bild für den Heiligen Geist. Ihr kennt die Stelle aus der Pfingstgeschichte, dass der Heilige Geist sich dann wie Feuer auf die Jünger setzen wird. Deswegen ist es sehr gerechtfertigt, dass Johannes in seiner Predigt über den, der nach ihm kommen wird, Jesus, vom Wasser spricht, vom Geist spricht und vom Feuer spricht. Ich komme zum zweiten Punkt, die Taufe Jesu. Es wird hier nur fast nebenbei erzählt, dass in dieser Massenbewegung alle sozialen Milieus auch Jesus kommt und sich Jesus taufen lässt. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt. Ich habe gerade ausgeführt, das war eine Bußbewegung, die der Täufer in Bewegung gesetzt hat. Er war ein Gerichtsprediger, hat den Ernst Gottes benannt und gesagt, diese Ankunft des Messias steht bevor. Es war eine Taufe zur Umkehr, zur Buße, zur Vergebung der Sünde. Und jetzt stellt sich die Frage, warum ist Jesus da dabei? Der hat das doch gar nicht nötig. Jesus ist der einzige Mensch, der es geschafft hat, ohne Sünde zu leben, nicht getrennt von Gott zu sein wie wir. Und trotzdem lässt Jesus sich taufen. Wir lesen hier diese ganz kleine Bemerkung. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Wisst ihr, das ist eine ganz kostbare Bemerkung, die für unser Glaubensleben entscheidende Bedeutung hat. Dass unter dieser Menschenmasse die Buße tut, die Umkehr zu Gott, die das Gericht über sich gelten lässt, dass Jesus sich darunter mischt. Dass Jesus damit deutlich macht, ich bin einer von euch. Er stellt sich in die Schar der Sünder, obwohl er kein Sünder ist, und erleuchtet eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Johannes dem Täufer und Jesus auf. Das ist auch eine große Demut, die sich darin zeigt. Er hätte es nicht nötig, und trotzdem lässt er sich taufen und jedes der vier Evangelien berichtet davon, es hat eine hohe Bedeutung für unser Christenleben, dass Jesus sich taufen lässt. Und wir können an diesem Weg, den wir jetzt hier in diesen wenigen Versen nachbuchstabieren, wie ein Leben in der Nachfolge Jesu aussieht. Das ist ja dann mein dritter Punkt. Ich möchte erstmal hier noch verweilen. Also Jesus ist einer von uns. Er macht das in aller Demut, dass er sich dieser Taufe zur Sündenvergebung stellt, dass er sich reinwaschen lässt, wie alle anderen auch, dass er sich also auch einreiht. Ja, wenn wir hier Abendmahl austeilen und dann stehen die Schlangen oder so. Jesus geht nicht vorne an die Spitze, der ist da so ganz inkognito und reiht sich da einfach ein. Wahnsinn, oder? Das ist ja ein Zug Jesu auch, inkognito. Also unerkannt unter den Menschen zu sein. Ich finde, es macht ihn sehr sympathisch. Und es macht aber auch deutlich, Christus ist mein Bruder, weil er sich mit unter die Sünde stellt, weil er sich mit unter das stellt, was wir alle nötig haben, umzukehren zu Gott. Immer wieder haben wir das nötig, umzukehren zu Gott, uns reinwaschen zu lassen von unserer Schuld durch Wasser und Geist. Er stellt sich unter die Sünde und jetzt kommt noch etwas, wo man sich auch fragt, hätte Jesus doch eigentlich nicht nötig. Jetzt wird beschrieben, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und da lohnt es sich mal, die vier Evangelien nebeneinander zu legen. Ich habe heute sehr bewusst das Lukas-Evangelium genommen. Das Lukas-Evangelium macht eine sehr starke Aussage, die steht bei den anderen nicht ganz so da. Der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Andere Übersetzungen, Luther zum Beispiel, sagen in leibhafter Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Wir sind jetzt beim dritten Bild vom Heiligen Geist. Ihr denkt dran, Wasser als Bild für den Heiligen Geist, also auch das, was Jesus uns dann gibt, die Quelle, die dann sprudelt. Feuer, da brennt was, aber da will auch immer was gereinigt werden in uns. Und jetzt die Taube. Ich weiß, in den Städten, wir haben die Tauben nicht so gerne, aber in der Bibel begegnet sie an entscheidenden Stellen immer wieder als, ja, als Symbol Gottes. Es gibt diese wunderbare Geschichte, da kommt auch das Wasser vor, da kommt auch die Sünde vor. Denkt an die Sintflutgeschichte, die Arche Noah, wo Gott durch das Wasser richtet, also Wasser wird als Gerichtszeichen verwendet und dann in diesem Holzkasten ein Bild für die Gemeinde, für das Boot, in dem wir sitzen, für die Kirche, wird eine kleine Schar errettet und dann, als die Stunde Null auf Noahs Arche ist und die dann so auf dem Berg Ararat Platz nimmt und der Noah hatte ja nur so eine Dachluke, war nicht so ein Panoramaschiff, sondern eine Dachluke, der hatte keinen Rundumblick, deswegen musste er die Tiere nehmen, die er auf der Arche hatte und hat den Raben losgeschickt und die Tauben. Und die Taube, das ist ja das Tolle, das wisst ihr, ich bin kein Biologe, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber die Tauben haben ja so ein super Navigationssystem. Und das weiß man seit Jahrtausenden, dass die immer zu ihrem Ursprungsort zurückfliegen. In der Geschichte ist es ja auch so, dass sie im Prinzip dann anzeigt, als es soweit ist, dass man rausgehen kann. Aber die Taube hat die Bedeutung, sie fliegt zum Ursprungsort zurück, sie führt zum Ursprungsort zurück. Und wenn der Heilige Geist in leibhafter Gestalt wie eine Taube auf Jesus herabkommt, dass da so Vater, Sohn und Heiliger Geist sich in dieser Szene vereinen, dann macht das ein wichtiges Werk des Heiligen Geistes deutlich, wie die Taube führt er uns zum Ursprungsort zurück. Das heißt, wenn wir uns taufen lassen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann führt uns dieser Geist, wie die Taube, navigiert sie uns oder möchte sie uns an den Ursprungsort zurückführen. Mein zweiter Punkt war das, die Taufe Jesu. Und mein dritter Punkt, ein Vorbild für unseren Weg mit Gott. Was da von Jesus erzählt wird, ich habe es schon angedeutet, ist beispielhaft für das, was jedem Christenmenschen gilt. Also, wenn du in der Ewigkeit sein willst, musst du dich taufen lassen. Wie Jesus. Falls du noch nicht getauft bist, nächstes Jahr gibt es wieder einen Glaubenskurs. Termine stehen schon auf unserer Website. Aber ich meine das ernst. Die Taufe wird manchmal zu gering geschätzt. Und viele sagen, es reicht doch, wenn ich glaube. Die Schrift sagt, lass dich taufen. Erst dann gehörst du dazu. Sieh dir Jesus an. Er lässt sich taufen. Die Taufe ist heilsnotwendig, haben unsere Vorfahren formuliert. Auch wenn das nicht jeder gerne hören mag, aber es steht so in der Schrift. Also, Jesus lässt sich taufen. Die Botschaft ist einfach, wenn du Jesus nachfolgen willst und bist noch nicht getauft, lass dich taufen. Sprich mich nachher an. Lass dich taufen. Jetzt eine kostbare Bemerkung, die nur im Lukas-Evangelium steht. Wer das mal zu Hause nachlesen will, legt mal die vier Fassungen nebeneinander. Es ist ja so ganz knapp berichtet. Als er nach seiner Taufe betete. Nur bei Lukas steht die Bemerkung, Jesus betet. Beten hat sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Es heißt im Römerbrief mal, der Geist Gottes, der in uns ist, der vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Der Geist Gottes betet in uns. Der Geist Gottes hilft uns beim Beten. Und es gilt aber auch die andere Sache. Beim Beten darf es und soll es ein wichtiger Inhalt sein, dass wir den Geist Gottes bitten. Komm, Geist Gottes, komm in mein Leben. Das brauchen wir immer wieder neu. Also, zweiter Punkt, beten und um den Heiligen Geist beten. Dann merken wir an Jesus, so wird es geschrieben, der Himmel öffnet sich. Es ertönt diese Himmelsstimme. Gott stellt sich öffentlich zu seinem Sohn. Also wie gesagt, Jesus hätte es nicht nötig gehabt, sich taufen zu lassen. Jesus hätte es auch nicht nötig gehabt, dass der Heilige Geist da so sichtbar in leibhafter Gestalt kommt, weil er ist ja schon durch den Heiligen Geist entstanden. Und trotzdem gefällt es Gott, in der Öffentlichkeit das zu sagen, bei der Taufe zu proklamieren, du bist mein geliebter Sohn, den Himmel sich öffnen zu lassen und dadurch zu sagen, du gehörst zu mir, du bist geliebt. Bevor du losgehst, bevor Jesus losgeht und seinen Auftrag erfüllt, wird ihm zuerst gesagt, du bist geliebt. Das ist doch das pure Evangelium, liebe Leute. Also am Anfang steht immer die Zusage, wenn wir zweifeln oder ausgebrannt sind, lass uns immer wieder dahin zurückgehen, zu unserer Taufe und zu diesem Zuspruch, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Gott stellt sich öffentlich zu seinen Kindern. Immanuel heißt es im Alten Testament, Gott ist mit uns. Und dann lesen wir, der Heilige Geist kommt also sichtbar in leiblicher Gestalt auf ihn herab wie eine Taube. Mit der Taufe verbindet sich der Heilige Geist, auch das Gebet um den Heiligen Geist, und der Heilige Geist manifestiert sich, wie auch immer. Es gibt viele Formen, wie er sich zeigen kann. Aber eine Form ist, und das ist auch uns gesagt, da ist Jesu Taufe wirklich ein Modell für uns, eine Form, wie er sich zeigt, wie er sich auch bei jedem zeigt, ist dieser große Zuspruch, ich habe das schon gesagt, also du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und dann, wie es hier heißt, an dir habe ich Freude. Lass dir das mal sagen, dass Gott zu dir sagt, an dir habe ich Freude, dafür habe ich dich gemacht. Wir lernen daraus über den Heiligen Geist, wo der Geist wirkt, offenbart sich Gott als Vater. Ich kann Gott nur als meinen Vater im Himmel ahnungsweise erfassen, wenn ich den Heiligen Geist habe. Wenn ich ja, diese Erfahrung mache, die am Anfang des Weges Jesu steht. Wo der Geist wirkt, offenbart sich der himmlische Vater. Da wird seine Liebe sichtbar. Da spüren wir, da dürfen wir spüren, wir sind Kinder. Wir sind Kinder des Vaters im Himmel. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Er sagt uns das, dass wir seine Kinder sind. Und es wird eben auch deutlich, das gehört zu seinen Manifestationen, dass er sich also zeigt, seine Liebe wird sichtbar zu uns. Es gibt eine Schriftstelle, viele von euch kennen die, Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also da zeigt sich die Liebe. Und noch etwas, das habe ich in einem Kommentar gelesen, das wusste ich auch selber nicht, aber ich denke, ihr werdet es vielleicht auch noch nicht wissen. Sehr spannende Bemerkung. Jede Taufe enthält, wenn man sie ganz klassisch, so nach den alten Ordnungen macht, exorzistische Elemente. Ihr wisst, was Exorzismus ist? Teufelsaustreibung. Also wenn man es in der klassischen Form macht, macht man nicht in jeder Form, aber wenn man es in der klassischen Form macht, steht die Absage an den Teufel, ich wieder sage, dem Satan in allen seinen Werken, und dieser Herrschaftswechsel ist doch irgendwie auch logisch. Wenn ich den Heiligen Geist empfangen will, muss alles gereinigt werden, was da nicht hingehört. Und spannend ist ja auch in der Geschichte Jesu, erst lässt er sich taufen, und darüber habe ich letzte Woche gepredigt. Dann kommt der Geist, der sichtbar wie eine Taube auf ihn herab, leibhaft sichtbar, und navigiert ihn in die Wüste, wo er dem Teufel trifft und versucht wird. Und diese Versuchung besteht. Also die Hilfe, die Gott uns gegen das Böse gibt, wir beten das in jedem Vater unser, bewahre uns vor dem Bösen, da ist dieser Böse gemeint, der Satan, die bekommen wir im Heiligen Geist und in der Taufe. Stark, oder? Also, wie wir da an Jesus sehen können, auch dieses Element ist da drin. Durch den Heiligen Geist hat er Kraft, dem Satan zu widerstehen. Und ein letztes, was wir an Jesus lernen können, was wir vom Heiligen Geist lernen können an dieser Taufe, der Heilige Geist möchte unser Partner werden. So wie es Jesus selbst erlebt hat. Er erfährt ihn leibhaft, sichtbar, hörbar. Und dann, habe ich letzte Woche drüber gepredigt, der Heilige Geist navigiert, wenn wir ihn lassen. Und wenn wir auf diese Anstupser hören, diese Navigationshinweise, der Heilige Geist navigiert uns über unbekanntes Gelände und führt uns sicher nach Hause, wie die Taube, nach Hause zum Vater. Das ist unser Ziel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diesem Heiligen Geist öffnen und dass wir von Johannes dem Täufer lernen, der auf Jesus hinweist und den Heiligen Geist, dass wir an der Taufe Jesu lernen und ja, dass wir uns das für unser Glaubensleben sagen lassen. Und wie gesagt, wenn dir da irgendwie was fehlt von den Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, sprich mich an oder sprich Christen an oder sprich Kirchvorsteher an. Es ist so gut, aus der Fülle des Geistes zu leben und wir brauchen das, sonst können wir dem Bösen nicht widerstehen. 3 Punkte lassen sich gut merken. Ich habe sie nochmal verdichtet auf 3 Worte. Wasser, Taufe, Geist und Feuer. Lass uns das mitnehmen, lass uns das leben. Wasser, Geist und Feuer. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.